Ja, hallo, hier ist der Christoph Kemper von den Linker Search Tools aus Wien und wir sind im Podcast und Videocast von den Linker Search Tools. Ich habe heute einen ganz spannenden Interviewpartner, einen langjährigen Kunden und Freund, mit dem ich, glaube ich, 2004 schon in Wien auf Techno-Partys auch gefeiert habe. Alex Nemeth, erzähl mal,
hallo.
Wo kommst du her, wie kennen wir uns und so weiter.
Naja, das Wichtigste wurde ja schon verraten. Ich komme ursprünglich aus Wien, bin jetzt seit 20 Jahren in Berlin arbeitend und wohnend. Eigentlich so geht ja nicht um mein Privatleben, das Tanzen haben wir ja schon abgefrühstückt. Eigentlich komme ich aus dem klassischen, eher so BWL-Marketing-lastigen Bereich und habe gestartet als Produktmanager und davor ein bisschen PR, ersten Kontakt zu Internet hatte ich bei einem Serverentwickler. Und da war ich mit den Entwicklern in einem Raum eingesperrt und verstand nichts, fand es aber spannend. Und das hat mich so ein bisschen, weil ich immer sehr interessiert war an den Dingen, die ich nicht verstehe, hat mich da relativ nahe gebracht, so Website schön und gut, aber wieso sieht die so aus und wieso kann die aussehen und was tun die da? Wieso schreiben die dann nur Zahlen und Buchstaben und dann ist es grün? Und später bin ich dann zu Immobilien-Scout gewechselt und habe dort sehr lange im Produktmanagement gearbeitet. Und Produktmanagement war dann auch mein Zugang zum SEO. Denn es war ganz klassisch, mein Geschäftsführer hatte sehr, sehr hohe Ziele an mich. Und ich hatte kein Budget. Und was macht man, wenn man kein Budget hat? Aber man darf die Website verändern, man macht SEO. Und ich hatte auch sehr, sehr gute Freunde wie Ron Hillmann und Co., die mich dabei tatkräftigst unterstützt und geschult haben. Hab dann auch deren Tipps mit meinen eigenen Ideen gechallenged und habe dann gemerkt, so auf, wow, du kniest die ganze Zeit vor diesen Göttern. Sie sind sie noch immer, diese Götter, aber du hast auch gute Ideen. Und das hat mich dann immer mehr zum ganz pragmatischen Inhouse gemacht und den war ich sehr viele Jahre lang. Später bin ich dann mit einem Abstecher zu Rocket, war ich dann mit dem Jens Faultrath bei einer Agentur. Und jetzt bin ich Teilhaber einer anderen Agentur. Und operativ werde ich dann wohl auch zeitnah das sagen können, aber wir haben uns verbessert Richtung Kunden von Take to Get.
Okay, cool. Ah, gut, das heißt, das ist noch ein bisschen ein Geheimnis, ne?
Nein, das ist kein Geheimnis. Ich meine, Jens Faultrath ist kein Geheimnis und aber ich bin halt noch nicht so wirklich aktiv dort, sondern ich werde aktiv erst einsteigen. Das hat seine Gründe. Organisatorisch muss da halt einiges passieren und so weiter. Aber prinzipiell geht das Team einfach den Weg weiter, weil der war bisher gut und den wollen wir auch weiter pushen.
Erzähl mal, du warst ja eigentlich lange Jahre jetzt Inhouse-SEO und warst quasi der Einkäufer für SEO-Dienstleistungen, Einkäufer für SEO-Agenturen, Einkäufer für Links, nein, das nicht, auf keinen Fall. Woher kennen wir uns nochmal? Ach so, ja, doch, ja. Also, darfst du schon sagen? Ja?
Ach, natürlich.
Ich muss nämlich dazu sagen, ja, Immobilien-Scout ist zum Beispiel eine von denen, wo ich immer stolz drauf bin, was wir für langjährige Zusammenarbeit mit den ganzen Qualitäten hatten. Wo ich ja erst später mit Link Research Tools, mit Link Detox, also Blödsinn, andersrum. Wir haben Link Research Tools ja zuerst nur intern verwendet. Die ganzen Daten, die wir da drin haben, die haben wir intern in unserer Link Building Software verwendet und die ganzen Themen mit Quality und Trust und Power und so weiter, was dann später alle zur Verfügung gestellt bekommen haben, das haben wir damals schon im Link Building eingesetzt. Und ich bin eigentlich selber erst über Link Detox beziehungsweise über die Penguin Updates 2012 dann draufgekommen, wie viel, naja, nennen wir es mal Toleranz, ja, was Qualität angeht, es im Markt überhaupt gegeben hat, ja. Und was Google eigentlich so ja aufzuräumen hatte, ja.
Naja, tolerant, das ist eine sehr spannende Frage. Da bräuchte man jetzt, glaube ich, einen Tag dafür.
Ja, gell?
Natürlich hat sich die Qualität und die Anforderungen und so weiter hat sich wahnsinnig geändert. Ich möchte kurz nur korrigieren. Ich habe nicht eingekauft, sondern ich habe ergänzt und gebenchmarkt. Das heißt, ich hatte ein unglaublich geiles Inhouse-SEO-Team und ich durfte es nur leiten. Also das Team war geil. Aber wir haben uns, und ich hatte das Glück, bei so einem Unicorn zu sein, die sind, glaube ich, mittlerweile 4,6 Milliarden bewertet oder irgend so ein Quatsch, also kann man nicht mehr zählen. Ja. Wir hatten das Glück, dass bei uns diese SEO- und Online-Kultur gelebt wurde. Mit allen Einschränkungen natürlich auch. Das musste man auch aufbauen. Und dieses Aufbauen, dieses Wissen, wie man das aufbaut, das habe ich auch sehr gut dann später einsetzen können. Aber wir haben das Glück gehabt, dass wir sehr erfolgreich waren und deswegen konnten wir uns auch Leute einladen und Leute wie dich und Leute wie Ron und Leute wie eigentlich jeden, der nicht bei drei auf dem Baum war und was konnte. Und die haben wir zu uns geholt und die haben sie gefragt, machen wir das richtig oder wie wird es ihr tun? Und das haben wir gegen unsere eigenen Maßnahmen gechallenged.
Ja, ja.
Und das hat das Team gut gemacht.
Ja,
und aus dem heraus haben wir es gesteuert.
Ja, ja. Ja, eigentlich also, so sollte man es ja machen, ne? Der Zukauf von Dienstleistungen, Zukauf, also ja.
Das ist das, was wir jetzt gerade und seit Jahren, unser Team, der Jens und ich, unseren Kunden versuchen beizubringen, ist ja auch dieses lernt es selbst. Macht euch nicht abhängig, lernt es selbst. Lernt die Prozesse, lernt die Prioritäten, lernt zu tracken, lernt die KPIs, lernt vor allem, worum geht's wirklich.
Yeah.
Und lasst euch nicht verlocken von irgendwas. Und dann muss man natürlich schauen, gibt es die Ressourcen und das kann man dann Schritt für Schritt auslagern oder von Anfang an auslagern und dann langsam insourcen, however. Ne? Das muss man, aber das ist eher der Schwerpunkt. Also das ist auch ein bisschen der Unterschied. Wir machen ja, viele machen das Ähnliche, aber wir sind eher so, wir helfen, damit sie sich selbst helfen können, vielleicht so. Ne?
Also Online-Marketing-Coaches oder SEO-Coaches?
Wir sind schon, also bei mir ist natürlich ein bisschen breiter, weil ich auch mehr Themen hatte. Wir sind aber an sich sehr aktuell spezialisiert auf Tracking, SEO, Prozesse und so weiter. Dadurch, dass ich ja aber beispielsweise im internationalen Bereich komplett Marketing verantwortet habe, dass ich den E-Commerce-Bereich in allen Kanälen aufgebaut habe. Deswegen ist das natürlich dann auch bei mir etwas breiter aufgestellt. Also Affiliate ist für mich auch normal und Display, okay, können wir auch wieder drüber reden. Aber kann unter Anführungszeichen, also ist mir kein Fremdwort.
Verstehe. Und was sind so die typischen Probleme, wenn du jetzt in so ein großes Unternehmen, also reinkommst, bist du eigentlich schon sehr weit, dann hast du schon einen Beratungsauftrag, ja? Vielleicht sogar noch einen Schritt früher. Was mich interessiert, ist natürlich, wie gehst du mit der Komplexität in großen Unternehmen oder auch in kleinen Unternehmen um, wenn da noch niemand ist, ja? Quasi Neuland, oder? Da hat eure Kanzlerin mal sowas
getwittert. Also, wenn Neuland ist, kommt es darauf an, wie das Unternehmen da ist. Wer ist mein Ansprechpartner? Wie ist der aufgehangen? Und da geht's schon los. Und das ist gar nicht so unterschiedlich. Nur der kleine Kunde hat ähnliche Probleme, nur sind sie sehr viel mehr konzentriert und sehr viel mehr auf einzelne Menschen konzentrieren mehrere Probleme auf einzelne Menschen. Aber ich bin ja sowieso eher Medium und vor allem am große Unternehmen. Weil ich hatte bisher halt das Glück, vor allem dafür arbeiten zu dürfen. Und da würde ich sagen, kommt es immer auf die Struktur an. Da gibt es nicht den einen Weg und der unterscheidet sich nicht zwischen in-house oder extern. Es ist immer die Frage, wie sieht das Management das Ganze? In der Regel versteht das Management es eben nicht. Oder aber es gibt ein Management, das es absolut supportet. Also ein absoluter Top-Supporter war beispielsweise immer sowas wie Ladenzeile oder Idealo.
Götter
des SEOs.
Ja.
Die haben auch die Besten um sich geschart. Ich kenne sehr viele Leute, die dort waren und die unglaublich erfolgreiche Leute jetzt sind. Damit auch wurden oder als als Lebensschritt wurden. Ja. Aber zurück zu deiner Frage bei Unternehmen. Ja. Es kommt immer darauf an, wie ist das Projekt aufgehangen und wie wird es supported? Und wie ist der, wo es aufgehangen ist, im Gesamtunternehmen eigentlich platziert? Mhm. Ist das jetzt eine Initiative aus einem Segment heraus, dann ist es meistens relativ einfach. Ja. Ist das irgendwie so eine strategische Initiative, dann kommt es darauf an, wer hat wem was erzählt, mit welchen Zielen.
Aha. Verstehe.
Mir ist es schon, also jetzt vor einem knappen halben Jahr beispielsweise, als neues Problem untergekommen, ein Auftrag eigentlich löst unser Traffic-Problem über SEO für einen Bereich, der völlig neu ist. Das wäre ein On-Site- und Marketing-Problem gewesen, das zu lösen gewesen wäre. Aber irgendwer hat dem Management gesagt, rechtzeitig und zu früh, das ist ein SEO-Ding, das müssen wir über SEO machen.
Aha.
Und da kannst du beispielsweise ein SEO-Konzept machen, das ist genial wie Sau, aber es sucht keiner. Sondern das ist so ähnlich, wie ich damals angefangen habe, bei Immobilien Scout über Immobilien und Internet zu quatschen bei Kunden. Mhm. Denen musste man immer 40% der Zeit erklären im Meeting, was das Internet ist. Ja. Und wenn man Glück hatte, kam man noch zu dem, wieso sind wir überhaupt da?
Naja, hast du die Erfahrung gemacht, dass sich das bessert oder würdest du sagen, es gibt doch schon? Ja? Mhm.
Es wird rasant besser. Es wird rasant besser. Nur wir haben ein paar so klassische Unternehmen oder Mittelständler, die rutschen halt jetzt langsam erstmal rein mit dem, wir müssen jetzt was tun.
Ja, ja.
Bei anderen verbessert sich's, aber manchmal sind es halt noch immer Segmente, die was wollen, aber noch nicht das große Ganze. Da muss man eben gucken, dass man eben in der Organisation die Awareness schafft und die Prozesse schafft, dass es dann auch wirklich umgesetzt wird.
Mhm. Ja, wie schaffe ich Awareness in der Organisation? Das möchte ich jetzt wissen.
Der erste Schritt ist einfach, die Organisation erst einmal kennenlernen. Mhm. Ja, und da ist es natürlich sehr einfach, wenn man von außen kommt, weil da kann man immer blöd fragen.
Ja,
weil das darf man von außen.
Ja, genau. Ja.
Das ist keiner böse und das sollte man auch tun.
Im Unternehmen nicht?
Im Unternehmen? Naja, wenn man nett ist und wenn man die Leute nicht übergeht, sondern wenn man die Leute um die Antwort bittet, die sie einem organisieren, das muss man ein bisschen gucken.
Okay. Hallo? Alex? So. Tja, ich glaube, ich habe jetzt den Alex verloren. Tja.
Geht's jetzt wieder?
Ja, du bist wieder da.
Einfach einstecken, ausstecken. Keine Ahnung, was war.
Aha, okay, so wie bei Windows. Okay.
Sorry. Wie bei Windows. Haben Sie schon rebootet?
Ja, genau, ja. Na klar, ja. Na klar. So, also, sorry für die Unterbrechung.
Kein Problem. Vielleicht war es auch von meiner Seite, also keine Ahnung. Auf jeden Fall, also ich weiß nicht, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Wichtig ist einfach, dass man die Organisation erfragt, überlegt, ist dieses Projekt eigentlich aufgehangen, welche unternehmerischen Zielsetzungen sind dahinter und ist die Organisation dahinter eigentlich etwas, was dieses Ziel auch umsetzen und darstellen kann. Und das verstehen so Leute wie ein Jens oder ein Ich, die sehr, sehr oft gegen irgendwelche Wände gelaufen sind in ihrem Leben, die sie nicht gesehen haben, sei es bei der Telekom, sei es bei der Scout, sei es bei irgendwelchen anderen Kunden. Und die versucht man dann eben zu identifizieren und in einer, sagen wir mal, in einer konstruktiven Methodik zu umschiffen. Ja, weil wenn du das nicht tust, dann wirst du scheitern, weil dann würdest du gegen genau diese Wand, und das sind in der Regel Menschen, laufen. Und das ist gar nicht mal negativ zu sehen, sondern es gibt einfach Leute, die haben andere Ziele als dieses Projekt. Und die verfolgen diese Ziele, weil sie wurden ihnen gesagt. Und wenn eben deren Ziele beispielsweise im Widerspruch sind zu ihren eigenen aktuellen Zielen, dann wird das halt nichts. Das ist in kleinen Organisationen relativ schnell sichtbar.
Ja.
In Konzernen fundiert das irgendwie, wenn man das eben nicht eben erfragt und identifiziert.
Ja.
Und dann passiert halt nichts. Ja. Und um das zu verhindern, muss man eben die Organisation verstehen, solche Prozesse verstehen oder beziehungsweise diese Prozesse dort aufbauen beziehungsweise supporten.
Ja. Verstehe.
Das heißt, es ist eigentlich immer ähnlich, aber man kann nicht sagen, es gibt eine Antwort auf das Problem, sondern es ist eine Methodik.
Okay. Jetzt sag mal, für jemanden, der in einem Unternehmen organisches SEO noch gar nicht etabliert hat, womit fängt er an? Engagiert er jetzt euch oder holt er sich zuerst jemanden in-house, der quasi der zukünftige Head of SEO sein soll, oder nimmt er zuerst Juniors und Junioretten?
Naja, das kommt drauf an, wen er hat.
Ja. Eben, also sprich, da. Das vervollständigt die Frage nämlich, weil das Angebot am Markt an Experten ist ja sehr dünn gesät. Ne?
Exakt. Und oftmals ist die Schwierigkeit, du sagst es richtig, dass natürlich ganz viele Unternehmen suchen den geilen Inhouse-SEO und das Inhouse-SEO-Team.
Ja, ja.
Aber es haben halt diese begrenzte Menge an guten Leuten. Es gibt sehr viel mehr gute Leute übrigens, als man irgendwo lesen kann, weil die meisten reden gar nicht darüber, wie gut sie sind. Ja.
Yeah,
also da einen schönen Gruß an die schweigende Masse von mir an der Stelle. Aber es geht halt darum, habe ich in-house überhaupt die Ressource? Und ich würde schon vorschlagen, dass man die aufbaut. Das muss gar nicht so der unbedingt im ersten Schritt der SEO sein. Wenn, wenn man den nicht findet, wenn irgendwie der keinen Bock hat, der SEO sich auf irgendeinen, keine Ahnung, Möbelpraktikanten in Tulpingen zu bewerben oder so, da wird es halt natürlich schwierig, weil A, wer will zum Möbel und wer Produzenten und wer will nach Tulpingen? Was nichts gegen Tulpingen, aber es geht halt darum, ich ziehe nicht von Berlin nach Tulpingen, das ist einfach Fakt.
Ich muss jetzt schnell mal googeln, wo Tulpingen überhaupt ist, jetzt bin ich mal richtig.
Wenn ich mich richtig erinnere, aus meiner Scout-Zeit war das in Bayern.
Okay, Berghotel Tulpinger Kugel, ja, das schaut ein bisschen weit vom Schuss aus. Ja, genau, krasses Problem, ja. Nein, das ist gar nicht, oh wow, nein. Ich glaube, okay, gut. Tulpinger Kugel, das ist überhaupt ein Niederösterreich bei mir um Wien herum. Das sind die lokalen Ergebnisse. Na gut, aber ich glaube, der Punkt ist.
Und da muss man halt gucken. Also, ich würde so etwas immer möglichst im Produktmanagement platzieren wollen, wenn ich gar keine Leute habe und dort die Awareness schaffen wollen. Produktmanagement muss nämlich heutzutage mit der IT sehr eng verzahnt sein.
Ja.
Und Produkt kann eben on-site Dinge ändern und Produkt ist auch für die Performance zuständig und die freuen sich über den Erfolg, egal woher der kommt.
Ja.
Der muss nicht immer nur über die Homepage kommen.
Ja.
Dieser Direct Traffic über deren Unterseiten und übers halt Produkt eben ist für die genauso schön für ihre Zielerreichung, weil es eben ums Produkt geht.
Ne? Ja.
Sag ich aber natürlich auch als ehemaliger Produktmanager, weil ich das einfach mein Leben lang gelebt habe bisher. Ne?
Ja, so. Ist klar, ja. Aber macht auch Sinn, ja. Wenn ich jetzt aber einen Produktmanager suche, wenn ich den ausschreibe, kriege ich dann nicht unter Umständen, naja, auch Bewerber, die sich ganz was anderes vorstellen darunter?
Nein, ein Produktmanager hat man ja in der Regel. Ich meine, einen Produktmanager dafür anzuspitzen, sich auch um SEO zu kümmern, und dann die Entscheidung als Geschäftsführer, sage ich meinem Produktmanager, lieber Produktmanager, du solltest dich auch um SEO kümmern ab sofort. Bau das auf. Hol dir die Ressourcen, bau sie in-house auf. Oder aber, wenn du das nicht schaffst, hol dir externe Hilfe.
Okay.
Geh auf Konferenzen, lerne die Leute kennen, vernetz dich und stelle mir vor und nimm mich mit, wieso wir mit denen arbeiten sollen oder nicht denen, dass wir eine gemeinsame Produkt- und geschäftsorientierte Entscheidung für den richtigen Supporter fällen können.
Das hört sich gut an, ja. Und das wäre auch gleich meine nächste Frage. Was würdest du empfehlen, Ausbildung? Ja, wenn man jetzt SEO lernen will, da gibt's ein paar Leute, die sagen, ja, ist ja alles online, kann man alles nachlesen, kostet ja nichts, ja. Diese Meinung teile ich nicht, weil in Wirklichkeit kann man sich damit höchstens so 2008er SEO anlesen, ja, und dann anfangen, ja, Probleme zu kriegen. Wo würdest du jemanden in Ausbildung geben oder welche Konferenzen, weil du es angesprochen hast, oder auch Schulungsprogramme. Du kannst da ruhig die lieben Kollegen nennen. Ich habe kein Problem, Werbung zu machen oder Schleichwerbung ist das nicht. Wir kriegen ja kein Geld dafür. Aber was würdest du unseren Zusehern und Zuhörern empfehlen, wo du jemanden hinschicken würdest? Oder wo schickst du neue Kollegen hin?
Das ist auch wieder nicht linear beantwortbar. Ne? Es gibt ja grenzgeniale SEOs, die absolut aus der Technikebene kommen. Das sind einfach Developer, die lernen, wenn sie Zeit haben, trotz Freundin heimlich in der Nacht noch möglichst schnell alle 14 Tage eine neue Programmiersprache und so. Ja. Und die sind fucking gut, diese Leute. Entschuldigung für den Ausdruck. Ja. Das ist eben die andere Richtung, aus der man eben kommen kann, oder eine andere Richtung. Und die sind richtig gut, die sind aber auch durchaus selten, muss ich sagen, weil die können dir Dinge umsetzen in einer fantastischen Geschwindigkeit, die können dir auch Relevanzen in der technischen Ebene zeigen. Aber viele andere Kollegen von ihnen verstehen dann wieder das BWL nicht. Und nur was, wenn etwas geil funktioniert, ist es wirtschaftlich nicht geil. Und da muss man sich halt irgendwo treffen. Und die Leute, von denen ich jetzt gerade spreche, das sind halt die Techniker, die die beides können. Also die zwar aus der Technik kommen, eben diese breite Genialität hinbringen, diese Wissbegier, die wir eigentlich auch alle haben, aber die eben auch den wirtschaftlichen Part, diesen Design-Part, den UX-Part, den Product Manager-Part mitnehmen und da auch gut sind. Und wenn man direkt anfangen will, dann kann man eben aus der Technik kommen, aber man sollte immer über den Tellerrand schauen. Ich wurde damals zum Online-Marketing gezwungen, weil ich war nicht im Kerngeschäft. Ich war im E-Commerce bei Immobilien-Scout.
Okay.
Und dann musste ich plötzlich wirtschaftliche Traffic-Erfolge bringen und wurde vom Zentralmarketing ignoriert. Und dann habe ich halt Affiliate gelernt, ich habe Display gelernt, ich habe unfassbar viel Mist gemacht. Ich habe Tracking gemacht, ich habe UX gelernt und so weiter und so fort, weil ich musste es machen.
Eben, und also das, Learning by Doing, einfach machen.
Learning by Doing. Und das ist mein Tipp, den ich jedem kann. Egal aus welcher wirklichen Richtung man kommt, ob man aus der wirtschaftlichen Richtung kommt, ob man aus den so Hochschule Darmstadt beispielsweise Informationswissenschaften kommt und so weiter. Saugeile Grundlagen, aber immer wieder mit einem neuen Thema ergänzen. Also Experte in einem Ding, aber über den Teller und einfach ergänzen, um diesen Blickwinkel breiter zu machen. Und das würde ich gar nicht auf SEO einschränken, das kann ich, glaube ich, genau allen empfehlen.
Nein, das ist eine Life-Lesson. Und bei uns in Kemper Core Values, die ich seit 2012 pflege, ist Learn Fast and Develop Yourself eine von diesen Grundwerten. Und das ist auch das, wie ich gelernt habe. Ich war ja früher Entwickler und dann halt irgendwie Teamleiter, Projektleiter technischer Natur. Und habe das ganze Marketing, das ganze SEO, das ganze Verkaufen, das Video, alles, was wir jetzt machen, eigentlich gelernt. Und zwar, indem ich es einfach gemacht habe, genauso wie du. Ja. Und ich bin immer wieder selber skeptisch, wenn da jemand kommt, der hat ein, keine Ahnung, wie die, also Fachhochschulen sind schon gut, aber hat halt irgendeine formelle Ausbildung im Bereich Marketing und die die spannendsten Fragen sind dann eigentlich immer die, wenn es darum geht, und was habt ihr da gemacht? Habt ihr etwas ausprobiert? Irgendwelche Hobbyprojekte. Also ich frage zum Beispiel, ich finde es ganz interessant, dass die besten Leute eigentlich genau die sind, wie du das auch selber gesagt hast, die dann zu Hause auch noch rumbasteln oder was ausprobieren oder dieses Grundinteresse haben, so dass sie sich am Wochenende in der Nacht einfach hinsetzen und was lernen, weil untertags müssen wir arbeiten, ja? Wann soll man lernen? Ja?
Dieses Selbstmachen ist natürlich unglaublich wichtig. Das ist natürlich aber ein bisschen eingeschränkt aus dem Grund, früher, wie wir noch so die Bastler waren, ja, also wie ich eingestiegen bin in das Thema, gab es dafür noch überhaupt keinen Unterricht. Right. Das war wirklich Learning by Doing.
Ja,
deswegen bin ich unfassbar dankbar, dass ich A, so früh eingestiegen bin und B, jetzt so viele Experten können, die diese fachlichen Expertisen mitbringen, weil ich hätte überhaupt keine Chance mehr, mir das jetzt noch anzueignen in dem, was ich sonst tun muss. Aber also dieses Learning by Doing, erstmal zu gucken, wie baut man eine Website, was bringt sie und so weiter, egal für was für ein Thema. Ich finde das immer ganz gut, wenn man sehr, sehr jung ist. Wenn man aber dahin geht, dass man eben etwas größer denkt und in größeren vielleicht Unternehmungen arbeiten will oder was selbst was Großes plant, dann wird einem ein kleiner Reitgärtenblock in WordPress zusammengefummelt nicht dieses Know-how geben, um ein wirtschaftlich geiles Unternehmen hochzuziehen. Das will ich da sagen.
Ja,
das ist richtig, gut, wenn man das abends macht, während man studiert in den Erstsemestern, aber ich würde dann sagen, später sollte man auf jeden Fall anfangen, im Team ein größeres Thema gerne als Blog anzugehen, wo man dann schon wieder das lernen kann, das Teammanagement, die Zusammenarbeit, Entscheidungsprozesse und diese vielen, vielen Faktoren, die egal, wo wir arbeiten, SEO oder sonst wo, relevant sind.
Ja. Verstehe. Naja, ich glaube, das ist ein interessantes, spannendes Conclusio. Ja? Wir sind nämlich von unserer Zeit her schon ein bisschen drüber. Ja, plaudere immer gerne ein bisschen länger als die geplante Zeit.
Ich auch. Du hattest mich im Vorfeld noch gebeten um einen Link-Building-Tipp.
Richtig, ja.
Willst du den noch haben?
Genau, wir sind ja ein Link-Building- und SEO-Podcast und deswegen eigentlich bitte.
Sehr gerne. Was ich habe ja für eine Riesenbrand wie Scout braucht man eigentlich kein Linkbuilding machen heutzutage.
Ja.
So. Aber wenn man so von ganz arrogant oben kommt mit so viel Budget, macht man es trotzdem. Also, man kann sich auch als Brand, wenn man als vermeintliche Brand in ein neues Land eingeht, und da haben wir ja durchaus Kontakt gehabt, lieber Christoph, damals in Österreich, unser Approach in das Land. Da haben wir uns selbst abgeschossen, weil wir unserem Partner in Asien nicht gesagt haben, sie sollen die Footer-Links auf NoFollow setzen. Und wir hatten plötzlich Millionen von Backlinks aus Asien, obwohl sie zu uns gehört haben. Das heißt, das ist zwar ein paar Jahre her, aber das ist eigentlich der Nachweis, dass Link-Building, also Links durchaus ziehen, im Negativen, wahrscheinlich im Positiven. Was ich jetzt nur so als kleine Anekdote, das war auch schnell wieder weg. Wenn man eine neue Brand ist, dann glaube ich schon, dass man Links braucht, aber sie sollten gut sein. Ich glaube nicht, dass man Link-Building nach außen delegieren kann. Man kann sich außen helfen lassen. Ja. Genauso wie bei dem SEO, was ich vorhin gesagt habe.
Ja.
Aber meine Empfehlung, mein Tipp wäre, Google hat das neulich bestätigt, was ich seit Jahren eigentlich weiß aus diesen vielen, vielen, vielen Tests und mit sechsstelligen Link-Building-Budgets kann man durchaus ganz schön viel testen.
Ja.
Sie bestrafen relativ selten. Sie machen halt nichts. Man gibt einfach Geld aus und es ist nichts und es bleibt nichts. Und man sollte wirklich drüber nachdenken, was ist die Relevanz hinter einem Link? Und ich empfehle da einfach ganz folgenden einfachen Trick. Es muss eine Seite sein, die nicht nur von außen Traffic hat, sondern auch von innen, auf die überhaupt verlinkt wird. Natürlich nebst der Homepage. Ja. Fast alles geht auf die Homepage, bla bla bla, LinkedIn-Analyse. Die Basics will ich jetzt nicht
erwähnen. Mhm. Mhm.
Aber wenn es eine Subseite sein soll, dann muss sie wirklich so eine Relevanz haben, dass es einen wirklichen Sinn macht. Mhm. Und die Quellseite sollte bereit sein, zu zeigen, dass sie ausreichend Traffic liefern wird über diesen Link, den sie setzt, über diesen Gastartikel.
Ja.
Entschuldigung.
Ja. Ja. Ja.
Kriegst du viele Mistanfragen. Ja. Dass der auch über Traffic-Kosten sich rechtfertigen würde, der Preis für den Link zu setzen.
Ja. Ja.
Finde ich extrem. Sie müssen exakt sagen, wo der Link gesetzt wird, auf welchen Unterbereich der Link gesetzt wird, auf welcher Seite oder welchen Seitenbereich. Und wenn Sie dafür bereit sind, dann sind Sie die geile Linkquelle. Und alles andere kann man diskutieren.
Ja, ja,
aber verstehe. Es ist nicht schwarz-weiß. Es ist nur ein Tipp von mir, um wirklich mal Spreu von Weizen zu trennen, weil damit kann man 98% Scheiße einfach aus dem Weg räumen und muss es nicht bezahlen.
Ja. Entschuldigung. Ja. Okay, ja. Ja, es ist aber eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt natürlich, die Links, die dir den Traffic bringen, die bringen dir ja auch was, wenn es kein Google gäbe. Wenn man Google abdrehen, dann sind es trotzdem noch geile Links, wo Traffic drüber kommt und die will ich sowieso haben und da zahle ich auch kein Geld dafür und dann kann ich auch gerne noch Follow noch drauf machen. Und das ist meine Meinung nämlich auch wieder, ob jetzt Follow oder No Follow, da sind wir längst durch. Ja, ich habe No Follow Penalties gesehen, ich habe Follow Penalties gesehen, ich habe bewiesen mit tausenden Beispielen, ja, dass No-Follow-Links auch Abstrafungen verursachen können. Wir haben die Daten.
Ja.
Und ich habe das Ganze vor Gericht gewonnen. Ja. Das ist eigentlich noch gar nicht so publik, aber wir haben das sogar vor einem deutschen Gericht durchexerziert.
Top.
Ja. Ja. Deutsches Gericht hat gesagt, Link-Detox hat recht. Ja.
Also sich das Link-Profile über euch anzugucken, das kann ich sowieso nur empfehlen. Mhm. Ich kenne auch nichts Besseres, also Werbung für dich, aber ich kenne wirklich nichts Vergleichbares.
Und Dankeschön. Für alle, es gibt auch nichts Vergleichbares.
Ja, eben. Ja. Und für alle, die als Abschlusstipp, wo das zu anstrengend ist, von wegen Traffic und so weiter, habe ich noch eine Methodik aufgebaut, damals übrigens mit Pelle, schöne Grüße an der Stelle.
Ah, der Arzt, ja.
einfach sich vorweg alle Linkziele schicken lassen mit den Preisen zur Freigabe. Mhm. Allein schon das ist Spreu von Weizentrennung sondergleichen.
Ja. Ja.
Dann kann man jede Domain checken, was hat sie für eine Historie, Penalty, Thema etc.
pp.
Ja. Und dann erst freigeben. Wer solche Linkaufbauprozesse installiert, der investiert höchstwahrscheinlich in dem ach so verbotenen Paid Link Building halbwegs nachhaltig.
Ja.
Also nachhaltig ist heutzutage, glaube ich, eh alles mit einem massiven Zeitstempel versehen.
Ich glaube, das war immer schon so, ja.
Ja, das, ja, klar.
Für die Ewigkeit, was ist schon für die Ewigkeit? Aber die Liste, die du erwähnst, das ist natürlich auch das, was wir unseren Kunden immer sagen. Mhm. Wir haben ja sogar ein eigenes Tool dafür, jetzt das Link Opportunity Review Tool, wo du diese Liste gegen dein bestehendes Link-Detox-Profil prüfen lassen kannst. Mhm. Und bevor du einen einzigen Link aufgebaut hast, eben auch siehst, was würde Link-Detox dazu sagen, wenn du diesen Link schon hättest? Ja? Also nur so als Tipp sozusagen, um das zu ergänzen. So prüfen das unsere Kunden nämlich dann auch.
Das müssen wir noch einmal genauer anschauen.
Ja, ja. Das ist auf jeden Fall die Best Practice, die wir jetzt endlich zur Verfügung haben. Ja, das ist natürlich auch über die Jahre gewachsen mit der Erfahrung, aber natürlich alles andere, einfach ein Link, weil mir das gut gefällt oder weil die Webseite ein nettes Design hat, geht ja einfach nicht mehr. Ja, weil selbst die spammigsten Expired Domains haben heute halt die Premium Templates und Premium Templates gibt es um, keine Ahnung, 10 Templates um 5 Euro oder so ähnlich. Ja, also sprich, alles schaut geil aus. Ja, da kann man ohne die Daten gar nicht mehr entscheiden.
Design geht gar nicht mehr. Ja, also das verwirrt sogar mich ständig und das nervt deswegen sehr Tool- und datenlastig. Mhm. Und es ist natürlich auch eine Themenfrage. Also es ist nie schwarz-weiß. Vielleicht als mein Abschlusswort. Der Markus hat das vor durchaus, jetzt nicht neulich, sondern einiger Zeit sehr schön gezeigt, für welche Themen überhaupt Links notwendig sind und welche nicht. Es gibt einfach Branchen, die kommen ohne Links aus.
Ja.
Mit dem Erfolg. Ja. Ja, also beispielsweise Medizin versus was anderes und so. Mhm. Ne? Also auch da immer ein bisschen die Augen offen halten, aber das kann man sehr gerne mit dem Herrn Tober noch einmal sich genauer angucken. Mhm. Das hat er ja public gestellt.
Ja.
Und
ja,
das ist eine sehr, sehr schöne, hilfreiche Studie, um einfach zu verstehen, dass es nicht eine Linie und einen Weg gibt, sondern dass man einfach sein Hirn immer mitbringen muss.
Genau, ja. Na, die Konkurrenzanalyse, das haben wir ja auch mit den Tools bei uns im Competitive Landscape Analyse zum Beispiel auch immer die Empfehlung, dass zuerst mal schauen, was ist Sache, was haben die anderen, wie ist das verteilt, ja. Weil du das auch angesprochen hast mit dem Riesenbudget, wenn du jetzt irgendwo in einen neuen Markt reingehst, eben ob jetzt Österreich oder irgendwo anderes Exotenland, dann gibt es dort noch nicht viel, da braucht man gar nicht so fette Budgets.
Dann das ist es auch genau anders, Punkt,
ja? Exakt. Ja, genau, ja.
Und auch dann die Nachhaltigkeit.
Naja. Ja, genau. Okay, Alex. Ja, vielen lieben Dank. Gell? Ich sehr bedanke gerne mich beim Alex Nemeth. Ich bin der Christoph Kemper von der Gesellschaft aus Wien. Dankeschön, Alex. Und ja, ich freue mich auf die nächste Show. Danke, Alex. Schönen Tag noch und euch zu gerne Hause natürlich auch. Ciao.
Tschüss.